Jesus weiß, es ist vorbei. Die gemeinsame Zeit mit seinen Jüngern ist jetzt vorbei. Die letzten Wunder liegen schon einige Tage zurück, vermutlich. Wir denken auch an den Einzug von Jerusalem. Alles vorbei. Ja, das letzte Abendmahl ist vorbei. Die Fußwaschung, von der haben wir letzten Sonntag gehört. Alles ist vorbei. Jesus muss gehen. Das heißt, er muss sterben. Bald. Und das hat er auch schon mehrmals angekündigt zuvor. Und die Frage ist jetzt, was gibt es noch zu tun, bevor es ganz vorbei ist? Was tut man im Angesicht seines Todes? Welche Gedanken gehen da einem durch den Kopf? Jesu Gedanken sind ganz und gar bei seinen Jüngern. Und er möchte sie für diese bevorstehende Zeit so gut wie möglich vorbereiten. Und deswegen kommen jetzt die sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Sie sind wie ein Testament, das Jesus seinen Jüngern hinterlassen hat, aber natürlich auch uns. Aber bevor wir jetzt so in diesen Abschied einsteigen, darf ich nur eines vorausschicken. Das, was da jetzt in den nächsten Stunden und Tagen passiert, werden die Jünger als die größte Katastrophe ihres Lebens erleben. Für sie wird eine Welt zusammenbrechen. Ja, nicht eine Welt, ihre Welt bricht zusammen. Es scheint, als hätte das Böse gesiegt, und wir wissen aber, das war nicht das Ende. Ganz im Gegenteil. Es wird sich herausstellen, dass diese größte Katastrophe, die Kreuzigung von Jesu, sie wurde gefolgt vom größten Triumph, nämlich der Auferstehung von Jesus. Und wenn wir jetzt an das passieren, was in den Tagen im Moment so passiert, der Fritz hat schon einiges erwähnt, dann denken wir daran, dass auch für viele Menschen heute ja, die größte Katastrophe passiert. Ihre Welt bricht zusammen, ist vielleicht schon zusammengebrochen. Es scheint, als würde das Böse wieder einmal siegen. Und ja, wir können auch kaum abschätzen, was da vielleicht noch kommt. Es wäre schön, wenn wir sagen könnten, ja, dass auch diese Katastrophe, die da gerade passiert, dass da auch ein großer Triumph folgen würde, so direkt, gleich in den nächsten Tagen. Aber so einfach ist das nicht. Unser heutiger Text wird uns aber eine Hilfestellung geben, ja, wie wir durch so eine Katastrophe, durch so eine Zeit leichter durchkommen. Jesus wollte die Jünger vorbereiten für ihre Zeit, die ihnen bevorstand, und das kann auch uns eine große Hilfe sein. Ihr habt es genannt, lasst euch nicht erschrecken, das ist einer von den Versen, die wir uns heute da anschauen. Jetzt steige ich aber ein mit dem Vers 33. Ich lese das mal vor. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Meine Kinder, sagt Jesus hier ganz am Anfang, das ist eigentlich eine ganz neue Bezeichnung. Das ist bisher so nicht vorgekommen in den Evangelien. Und es ist ein Zeichen dafür, dass da auch wirklich etwas Neues anfängt. Und es braucht uns auch nicht wundern, denn es ist eigentlich, als würde Gott selbst durch Jesus sprechen, und wir sind ja Gottes Kinder. Und so ist dieses Meine Kinder da am Anfang von diesem Vers ist eigentlich wie eine mündliche Umarmung seiner Kinder. Und das tut gut. Ich muss gehen, ich muss euch verlassen. Ihr werdet mich suchen, aber ihr könnt mir nicht folgen. Ja, das haben die Jünger wirklich so erlebt. Sie haben Jesus verloren. Sie haben sich verlassen gefühlt, alleingelassen gefühlt. Und diese Erfahrung oder in einer ähnlichen Weise kennen wir vielleicht auch. Wir suchen Jesus, aber wir finden ihn nicht. Das heißt vielleicht ein bisschen konkreter, wir suchen Gemeinschaft mit ihm und wir haben das Gefühl, man spürt nichts. Oder wir suchen von Jesus einen Weg, den wir gehen sollen und es kommt irgendwie nichts. Oder wir suchen ein Wort aus seinem Mund, eine Ermutigung und es kommt nichts. Wir finden Jesus nicht. Viele Menschen denken sich vielleicht in den Tagen wie diesen wieder, wo ist Gott, ja, in all dem Leid, was jetzt gerade passiert. Keine Spur von ihm. Wie sollen wir damit umgehen? Eine erste kleine Teilantwort finden wir da im nächsten Vers, im Vers 34. Da steht, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Das ist wieder was Neues, ein neues Gebot steht da. Das weist wieder darauf hin, dass da scheinbar was Neues entsteht. Und da steht, einander lieben sollen wir, wie Jesus die Jünger geliebt hat. Und wenn wir bedenken, was er gemacht hat, da liegt die Latte sehr hoch. Ja, denken wir an ein kleines Symbol, die Fußwaschung, ja, wo Jesus diese Sklavenrolle eingenommen hat, die wiederum nur ein Zeichen für seinen Tod war, indem er sich für uns zum Sklaven gemacht hat, indem er für uns die Schuld zum Kreuz getragen hat. Die Latte liegt sehr hoch, aber das mit dem Lieben, das macht schon irgendwie Sinn. Das ist irgendwie logisch. Wenn Jesus weg ist, sozusagen, dann sollen wir seine Vertreter sein auf der Erde. Jesus hat die Menschen geliebt, sein ganzer Dienst war ein Dienst der Liebe. Wenn er nicht da ist, sollen wir das übernehmen. Wir sollen einander lieben, wie er geliebt hat. Wie wir es praktisch zum Beispiel bei der Fußwaschung gesehen haben. Und das ist jetzt so eine erste Hilfestellung. Ja, wir sollen Jesus vertreten. Und wenn wir das tun, wenn wir einander so lieben wie Jesus, dann wirkt Jesus durch uns durch. Seine Liebe strömt durch uns durch. Und es ist ein bisschen so, als wäre Jesus doch da, wenn seine Liebe durch uns durchgeht. Dann heißt es weiter in dem Vers, an dieser Liebe werden die Menschen erkennen, dass wir oder die Jünger Jesu Jünger sind. In einer anderen Stelle wird das noch konkreter und da heißt sogar, sie werden Jesus erkennen durch die Liebe, die wir aneinander haben. An dieser Stelle werde ich immer nervös. Und ich habe dann oft das Gefühl, eigentlich versagt zu haben. Mir ist das noch nicht oft passiert, vielleicht immer so irgendwie zwischen die Zeilen, zwischen den Zeilen, aber wenn, dann nur sehr selten, dass jemand gesagt hätte, oh Daniel, so wie man es manchmal hört, ja, Daniel, bei dir ist etwas anders. Habe ich leider so noch nicht erlebt. Ja. Oder dass jemand sagt, oh Daniel, bei euch in der Familie, da spürt man so eine Liebe. Na, ist mir noch nie passiert. Vielleicht. Denken wir an unsere Gemeinde, wäre auch schön, ja, wenn Leute sagen würden, ja, bei der Freikirche Misselbach, da merkt man das, das sind wirklich Jünger Jesu. Ja, ich frage mich, habe ich versagt? Haben wir versagt? Ich weiß nicht, vielleicht, aber in den nächsten Versen ist das Thema Versagen auch ganz spannend herausgeführt. oder aufgeführt. Schauen wir uns das mal an, was da steht. Auf das rauf fragt dann Simon Petrus: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus sagte zu ihm: Herr, warum kann ich dir nicht jetzt folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Das wollen wir auch, oder? Jesus entgegnete: Du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, Amen, ich sage dir, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ja, der Petrus sagt: Mein Leben will ich für dich hingeben. Und was sagt Jesus? Du wirst mich dreimal verleugnen. Petrus hat versagt, und nicht nur da, da gibt es auch noch in der Vorgeschichte, wenn man sich das dann ein bisschen genauer anschaut. Petrus hat versagt, als er mit den Jüngern in den Garten geht, und die Jünger, und Jesus sagt zu ihm: Betet, damit ihr nicht in Anfechtung gerät. Und was ist mit ihm? Er schläft ein, der Petrus. In der schwersten Stunde von Jesus schläft er ein. Hat nichts, nicht das gemacht, was Jesus gesagt hat. Bis sie später wieder, wenn die Soldaten kommen zum Abführen, haut er gleich wieder mit dem Schwert jemanden das Ohr rascheln an. Auch wieder überhaupt nicht das, was Jesus eigentlich wollte. Er macht immer das Falsche. Schon wieder versagt. Und dann kommt die große Katastrophe, dass er ihn dreimal versagt. Also einen Fehler, das macht man ja gleich einmal. Ne? Dann am zweiten Fehler denkt man sich: Hoppala, jetzt ist mir das schon wieder passiert. Vielleicht sollte ich mir was einfallen lassen, dass mir das nicht noch einmal passiert. Und dann passiert es ein drittes Mal. Ja? Ihr kennt die Geschichte. Petrus verleugnet Jesus dreimal. Also der ist wirklich, der hat wirklich versagt. Und ja, auch wir versagen, ja, wenn wir einander lieben sollen, wenn wir Jesus lieben sollen. Und darauf braucht man nicht stolz sein, ja. Aber wir sehen, auch dem Petrus ist das passiert. Und Jesus hat zu Petrus gesagt: Weißt du was? Du wirst in meiner Gemeinde ganz wichtig sein. Ich liebe dich vor allem zuerst einmal, das ist das Wichtigere. Ich liebe dich trotzdem so, wie du bist. Und ich möchte dich auch gebrauchen für mein Reich. Ja, also für uns gilt: keine Angst vor Versagen. Und ich darf das gleich noch weiterführen. Schauen wir uns den nächsten Vers an. Jetzt springen wir ins Kapitel 14. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt, zuerst waren wir in Kapitel 13. Jetzt ins Kapitel 14, der erste Vers. Da geht es noch weiter: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Und in anderen Übersetzungen heißt das: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ja, darf ich euch das zusagen, darf ich uns das zusagen? Lassen wir uns nicht verwirren, lassen wir uns nicht erschrecken von den Umständen, die jetzt sind. Und die machen einem wirklich Angst. Aber lassen wir uns nicht schrecken. Schauen wir auf das, was wirklich zählt. Und, weil vorher das mit dem Versagen ein Thema gewesen ist, das ist der Vers, der kommt da gleich im Anschluss an das vorige, wo Petrus versagt. Ich glaube, auch von unserem Versagen brauchen wir uns nicht erschrecken lassen und brauchen wir uns nicht verwirren lassen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich liebe es immer, das zu übersetzen. Das Wort Glaube ist das Gleiche, was man, also man kann das auch mit Vertrauen übersetzen. Vertraut auf Gott, vertraue mal auf Jesus. Darauf kommt es drauf an, was Jesus getan hat. Ja, noch ein bisschen konkreter: Wie sollte unser Vertrauen da noch mehr ausschauen? Was hat Jesus getan? Schauen wir uns die nächsten Verse an. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sagt der Jesus. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Ja, die Katastrophe, die sich da bei den Jüngern abgespielt hat, dass Jesus stirbt, dass er weg ist, das hatte hier einen Grund, einen ganz einen triftigen Grund. Jesus ist gegangen, um sozusagen eine himmlische Wohnung für uns zu bereiten. Und da gibt es ganz viele Wohnungen und das dürfen wir einfach nicht vergessen, das ist unser Zuhause, nicht die Welt da. Die Oberhofer Straße 129/3 in unserem Fall, das ist nicht unser Zuhause. Das ist nicht da, wo wir hingehören. Wir gehören hin, wo Jesus ist. Wir sollen bei ihm sein. Bei ihm ist unser Zuhause. Und was hier steht in den Versen, dass er auch wiederkommt, um bei uns zu sein, das hat sich zu Pfingsten schon erfüllt teilweise und wird sich dann ganz erfüllen, wenn wir bei ihm im Himmel sind. Ja, und so ist es diese dritte Hilfestellung, die wir in so schwierigen Zeiten bekommen aus diesem Text, zumindest die dritte, die ich jetzt herausgestellt habe. Das ist einfach diese himmlische Perspektive, die ewige Perspektive, die uns zeigt, wo wir hingehören, wo unser Platz ist. Und das ist ganz einfach der Kern oder gehört zum Kern des Evangeliums. Es gibt eine Perspektive fürs Leben hinaus, übers Leben hinaus und auch über die Katastrophen unseres Lebens drüber hinaus. Ja, der Text ist vielleicht auch nicht ganz so einfach gewesen da. Vielleicht tun sich da doch ein paar Fragen auf. Wie wir gesehen haben, auch dem Petrus ist da nicht ganz alles klar und man hat manchmal das Gefühl, die kennen sich gar nicht so richtig aus. Die haben auch alles erst im Nachhinein dann so wirklich verstanden. Nicht nur dem Petrus ist es so gegangen, auch dem Thomas und dem Philippus. Und das sehen wir da in den nächsten Versen, wie die das erlebt haben. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, und jetzt kommen ganz wichtige Verse oder ganz bekannte Verse, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagt zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus sagte zu ihm, schon so lang bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ja, also man spürt so ein bisschen das Hin und Her, was da los ist, aber wir halten einfach fest, wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Das war damals scheinbar für die Jünger unverständlich, obwohl es immer wieder so gesagt hat und gezeigt hat, auch die anderen Menschen. Aber es ist heute dasselbe. Ja? Es ist so schwer, das anzunehmen, dass Jesus nicht nur dieser Rabbi war, sondern dass er der Vater, ja? Dass er von Gott kommt, dass er Gott ist. Dass wer Jesus sieht, den Vater sieht. Schwer anzunehmen, scheinbar. Aber Jesus ist noch mehr. Hier heißt es, Jesus ist der Weg. Er sagt, ich bin der Weg. Ja, und wir haben schon viele solche Ich Bin-Wörter gehabt. Und ja, wir haben schon öfter gehört, dieses Ich Bin. Ja, das ist eigentlich das ist dieselbe Wortkonstellation, die im Alten Testament als Mose da im Dornbusch berufen wurde und wo Gott sich vorstellt, sagt er auch, ich bin. Ja, also dieser Jahwe, da steckt das schon drin, ja, dass Jesus eigentlich Gott ist. Und da sagt, also was haben wir schon gehört, was hat er gesagt? In den früheren Stellen, ich bin das Licht der Welt, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ich bin die Tür, haben wir schon gehört. Ich bin der gute Hirte, haben wir schon gehört. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und heute steht hier, ich bin der Weg. Ja, und ich denke mal, ich will auf diesem Weg bleiben. Das ist mein Weg. Wenn man hört manchmal hört man so, wenn man von irgendeiner Person redet, dann sagt man vielleicht, ah ja, der ist auf einem guten Weg. Oft vielleicht im Zusammenhang, keine Ahnung, der hat die Schulbildung gut absolviert, vielleicht ist er im Job angekommen und der ist auf einem guten Weg. Ja? Vielleicht auf einem guten Weg zu einem guten Job, zu einer guten Position. Das ist nicht der Weg, der für uns wichtig ist. Jesus ist unser Weg. Da müssen wir schauen, dass wir unterwegs sind. Er ist die Wahrheit, steht da auch. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und wenn wir so wieder so schauen, im Moment, schau mal in die Nachrichten in Russland, schau in die Nachrichten bei uns, das alles scheint sich zu widersprechen. Wo ist die Wahrheit? Und so gibt es viele Dinge im Leben, wo man sagt, was ist jetzt da wirklich richtig, wo ist die Wahrheit? Moralische Fragen. Was ist wahr, was ist gut, was ist schlecht? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und je näher wir bei Jesus sind, desto näher werden wir an der Wahrheit bleiben. Und desto mehr werden wir ein Leben in Wahrheit auch führen. Ja, und Jesus ist das Leben. Auch da habe ich mir gedacht, da stellt man sich manchmal so vor, oder man hat das manchmal so gehört, irgendeine Situation vielleicht, keine Ahnung, im Urlaub, man sitzt am Meer, vielleicht am Frühstückstisch oder dann vielleicht später am Nachmittag schon bei einem Bier und man denkt sich so, ah, das ist das wahre Leben, ja, so könnte es immer weitergehen. Aber das ist nicht das wahre Leben. Jesus ist das wahre Leben. Er ist das ewige Leben, bei ihm gibt es ewiges Leben, er möchte es uns geben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, und auch das letzte Satz gilt, der da zwischendrin ist in dem Zusammenhang. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ja, das ist auch Wahrheit. Man könnte auch sagen, wer zum Vater möchte, kommt an Jesus nicht vorbei. Hat mir auch irgendwie gefallen. Ja, damit möchte ich abschließen und ich darf nochmal bitten. Ja, Herr Jesus, wir sind erschüttert von den Dingen, die schon passiert sind in den letzten Tagen und vielleicht werden wir noch mehr erschüttert. Wir wissen nicht, was noch kommt. Aber, Herr, wir wollen uns nicht erschrecken lassen. Wir wollen uns nicht verwirren lassen, nicht von den Umständen und auch nicht von unserem Versagen. Wir wollen auf dich schauen, Herr, wir wollen dir vertrauen. In dich vertrauen, in das, was du getan hast. Und wir wissen, Herr, wir haben diese ewige Perspektive. Wir sind bei dir zu Hause, nicht auf dieser Welt. Und bei dir sind wir auf ewig zu Hause. Wir wollen dir Danke sagen, Herr, dass du für uns zum Weg geworden bist, dass du uns zur Wahrheit geworden bist und zum Leben. Wenn wir dich anschauen, Herr, dann sehen wir den Vater, den Schöpfer. Vielen Dank dafür. Amen.